Neben den Ergebnissen zum Snowball und der Qualifikation für Olympia geht es bei den Teamvorstellungen mit den Badener Greifs und den Würzburg Wombats weiter. Viel Spaß dabei!
Hallo Leute, wir sind wieder zurück mit der regulären Montagsfolge. Ich freue mich sehr, dass ihr so viel reinhört und die letzten Folgen wirklich so oft angeklickt habt. Wir machen nämlich direkt weiter. Wir haben heute eine vollgepackte Folge für euch. Wir reden natürlich wieder über zwei weitere Teams aus der DFFL. Wir nähern uns in großen Schritten der Saison und da wollen wir natürlich alle Teams noch fertig vorstellen, um dann auch zu unseren Predictions zu kommen. Aber wir fangen direkt an mit ein paar News und die haben es dieses Mal wirklich in sich. Um gar nichts vorwegzunehmen, steigen wir direkt ein und ich würde damit direkt an Lasse übergeben, nämlich es geht um die Qualifikation für Olympia. Und ich glaube, das ist das Thema, was in allen Köpfen von Flag Football Begeisterten seit der Ankündigung vor anderthalb Jahren einfach präsent ist. Wir wollen wissen, wer fährt zu Olympia und jetzt wissen wir, wie das Ganze ausbaldowert wird. Lasse, wie läuft das System?
Definitiv sehr spannend. Fix wussten wir ja schon länger, dass nur 6 Teams zu Olympia fahren werden, bei den Männern und bei den Frauen. Jetzt ist auch sicher, wie diese Plätze ausgespielt werden. Das ist ein zweischneidiges System, würde ich mal sagen. Die erste Runde ist relativ einfach. Es steht jetzt die WM an, die Weltmeisterschaft in Düsseldorf. Und hier ist es so, dass die ersten beiden Plätze, die nicht die USA sind, also haben wir auch schon in der Vorbesprechung gesprochen, sehr wahrscheinlich die ersten 3 Plätze sicher zu Olympia fahren. Die USA wird bei beiden als Gastgeber gesetzt sein, sowohl bei Frauen als auch bei den Herren. Und somit dann die ersten 2, falls die USA unter die ersten 2 kommen sollte, dann die ersten 3 sind gesetzt für Olympia. Und so haben wir schon die ersten 3 Plätze für Olympia im Sommer dieses Jahres sicher festgesetzt. Wie schaut es mit dem Rest aus?
Genau, also weiter geht's dann mit den anderen 3 Plätzen. Die werden dann so ausgespielt, dass versucht wird, möglichst breit, soweit es bei 6 Teams geht, die Nation abzudecken. Man hat dann ein Jahr drauf ja die europäischen Meisterschaften in Europa, die amerikanischen eben auf den Kontinenten, die jeweiligen Meisterschaften, die ja seit einigen Jahren jetzt auch in jedem Kontinent stattfinden. Und mit diesen kann man sich für Qualifikationsturniere qualifizieren, also Olympia-Qualifikationsturniere. Und da ist es, glaube ich, so, dass die ersten beiden jeweilig dann bei den Kontinentalmeisterschaften sich qualifizieren, die dann nochmal ein Turnier spielen und da die ersten 3 die restlichen Plätze für die Olympiade ausfüllen. Und somit dann sich das Feld zusammensetzt und wir mit 6 Teams starten, jeweils 10 Spielern. Also es wird nicht viele Leute geben, die nach LA fahren dürfen, soweit ich das sehe. Dürft mich korrigieren, stimmt das alles?
Ja, genau. Also du hast es auch schon gesagt, was ich krass finde, aber es werden halt auch nur 10 Leute pro Team sein. Das heißt, insgesamt werden wir weltweit 120 Olympioniken und Olympionikinnen im Flag Football haben, was natürlich mega cool ist, dass es überhaupt der Fall sein wird. Aber es sind nicht viele. Und ich glaube, jeder, der Flag Football spielt und vor allem jeder, der im Dunstkreis oder sogar schon in Nationalmannschaften ist, der hat das Ziel vor Augen und der hat diesen Traum. Aber ich würde tatsächlich auch wir werden bestimmt noch oft darüber reden, aber ein paar realistische Predictions machen. Was seht ihr denn gerade als die Teams, die das wahrscheinlich schaffen werden?
Also das kann ich ja ganz kurz, ich habe tatsächlich mir am Wochenende, nämlich als ich das mal gehört habe, mir schon mal überlegt, also USA wissen wir, ist klar, für mich ist bei den Männern eigentlich danach mit Mexiko und Kanada, 2 Teams, die ich ganz weit vorne sehe, die werden wahrscheinlich sogar bei der WM die Quali schon festmachen, so wie sie die letzten Jahre aufgetreten sind. Wenn die ernst machen, dann glaube ich, sind die entweder bei dem einen oder dem anderen Turnier durch. Vor allem, weil natürlich bei der Kontinentalmeisterschaft gegebenenfalls gerade in Amerika dann die Spots ja eh schon vergeben sind. Das wäre für mich eigentlich ganz klar. Dahinter hat man natürlich dann es ein bisschen offener. Ich denke, dass aus Europa der härteste Kampf sein wird, wer zu diesem Turnier darf. Da ist natürlich Österreich, Italien, Frankreich, an irgendeiner Stelle auch Deutschland. Mal gucken, wie sie auftreten. Dann die Teams, die da hinten dran stehen. Ich denke, beim Qualifikationsturnier wird es für Afrika und Asien schwierig. Also wird es am Ende dann eine europäisch-amerikanische Zusammensetzung.
Was ich.
Bei den Damen ähnlich. Da würde ich jetzt gar nicht so abgehen von dem, was ich gesagt habe.
Genau, man kann vielleicht irgendwie vielleicht noch Japan oder so oder Australien, weiß ich aber auch nicht. Haben die letzten Jahre auf jeden Fall nicht zugespielt. Ich weiß nicht, ob die noch was draufpacken. Was ich aber auch wiederum ein bisschen schade finde, weil eine Teilnahmebedingung für Olympia, für Flag Football bei Olympia, war ja, dass es quasi ein weltweiter Sport ist und nicht ein Sport, der nur in den USA gespielt wird. Ist ein weltweiter Sport. Man spielt es jetzt mittlerweile auf dem ganzen Planeten in super vielen Ländern. Aber ganz oben in der Spitze werden wir wahrscheinlich dann doch nur Teams sehen, die aus Europa oder Nordamerika kommen. Was jetzt aber auch logischerweise so ist, weil das sind die Besten und bei Olympia will man auch die Besten haben. Man will auch bei Olympia keine Spiele sehen, wenn man schon nur so wenig Teams dabei hat, die dann wirklich zu Null hoch abgeschossen werden. Deswegen glaube ich, mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht, dass sie gar nicht irgendwie einen Spot aus Asien oder Afrika zum Beispiel fix gemacht hätten. Das hätte ich ein bisschen erwartet, aber mal sehen, wie sich genau ausgehen wird.
Und tatsächlich an der Stelle an unsere Hörer, die ja sicherlich auch sehr in dem Thema sind, sollten wir da was falsch verstanden haben und es gibt doch irgendwelche Fixspots, dann gerne in die Instagram-Kommentare oder uns schreiben oder uns wissen lassen, dann würden wir das berichtigen. Genau, also das nur an der Stelle, weil ja, vielleicht wisst ihr da fast mehr als wir.
Aber ich muss sagen, Lasse, ich sehe deinen Punkt. Ich finde aber es besser, die 6 besten Teams dazu zu bringen. Wir wollen natürlich alle, dass Flag Football permanent dabei bleibt und also 2 Teams, die dann abgeschossen werden, und ich glaube, das wäre bei fixen Spots für Asien und Afrika oder auch Ozeanien aktuell der Fall, das will niemand sehen und das würde für den Sport einfach auch ein schlechtes Image erzeugen. Deswegen glaube ich, wenn wir da jetzt Kanada, USA, Mexiko und dann die Top 3 Teams aus Europa haben, dann haben wir wirklich ansehnlichen Flag Football und dann haben wir die beste Werbung für unseren Sport.
Ja, man hätte ja sagen können, ein Team aus Asien, Afrika und Ozeanien muss rein sein. Da hätte man halt das höchste Team bei diesem Qualifikationsturnier der Gewinner der Continentals genommen. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Für uns zum Zuschauen wird das wahrscheinlich so der beste Weg sein, dass wir den höchstmöglichen Flag Football auf höchstmöglichem Niveau sehen. Kommen wir vom Flag Football auf dem ganz, ganz hohen Niveau zum Flag Football auf auch einem hohen Niveau, wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz so hoch, wie der ein großes Turnier, auch ein bisschen ein, ja, fast schon Traditionsturnier, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber gibt's auch schon länger. Früher hieß er, glaube ich, Pilates Cup, mittlerweile heißt er Snow Bowl, wird immer in der Schweiz gespielt. Die Luzern Pikes sind, wenn ich richtig erinnere, der Ausrichter, und das hat am Wochenende stattgefunden. Eines der ersten Outdoor-Turniere der Saison, glaube ich.
Ja, man hat aber gesehen, dass es schon sehr früh war. Also ich glaube, den Teams war schon kalt.
Da habe
also ich habe nur Bilder gesehen.
Ja, sehr vermummte Spieler.
Das ist auf jeden Fall, gerade bei den Waldorfern, die haben einiges gepostet, da kommen wir ja gleich zu. Die hatten auch ungefähr alle das gleiche Outfit. Die hatten diese Skimasken immer ein bisschen hochgezogen bis zum Mund und dann ihr Trikot. Die sahen alle, das sah sehr witzig aus.
Aber die haben sogar kalt. Skimasken in ihrer Trikotfarbe, oder nicht?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sah es sehr
in weiß oder in orange haben sie auf jeden Fall
abgestimmt aus.
Ja,
sehr cool, aber auf jeden Fall super. Ich meine, wir wissen alle, draußen macht es mehr Spaß und als in der Halle. Deswegen mutig, aber es waren viele Teams da und soweit wir sehen konnten, glaube ich, auch eine ganz gute Competition. Wobei, absolut, wir schauen ja jetzt einmal kurz auf das Ergebnis, man schon sehen kann, dass es doch einige Unterschiede gab und da, ja, doch teilweise auch deutliche Ergebnisse dabei waren. Wenn man jetzt mal kurz drauf schaut, 3 Gruppen, 15 Teams, hatten wir in der kleinen Ankündigung ja schon mal gesagt. Wir hatten auch da schon mal Teams drüber gesprochen, welche Teams sind. 18? Oh ja, 18, natürlich. 6 pro Gruppe, danke Lasse. Ja, und da hätten wir auf jeden Fall mit den Gastgebern ein Team, was wir im Vorfeld schon vorne gesehen haben. Die haben in der Gruppe A auch, die wahrscheinlich die schwerste Gruppe war, den Sieg geholt, alles gewonnen. Vor einem Team aus Turin, was mir nichts sagt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und den Valenje Black Miners. Ja, das Team kennen wir. Die 3 Teams somit dann auch in der Endrunde, also da, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, glaube ich, so ein bisschen die hart umkämpfteste Gruppe, die Mainz Haubentaucher, so dass eine der beiden deutschen Teams hat es da leider nicht geschafft, aber trotzdem ganz cool. Ich weiß immer noch nicht, welche Zusammensetzung es war, vielleicht wisst ihr mehr.
Ja, ein bisschen wurde mir berichtet, also ein Brecher und auch Leon Ritter weiß ich nicht ganz, aber in der Offense hat man 1-2 bekannte Gesichter aus der DFL auf jeden Fall gesehen. Aber ich kann nicht ganz genau über die Tiefe des Kaders, kann nicht ganz viel berichten.
An der Stelle nochmal, es passt jetzt also an die Mainz Haubentaucher. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Chris weiterspielt. Es tut uns leid, dass wir da ein bisschen einem Gerücht aufgesessen sind. macht euch natürlich stärker, also kann man sich vielleicht auch drüber ärgern, aber nein, wir haben es ja schon geschrieben gehabt. Es ist natürlich super cool, dass Chris dabei bleibt und wir freuen uns auf coole Spiele. Also an der Stelle nochmal eine Entschuldigung an dieser Stelle. Genau, schauen wir auf Gruppe B. Ja, die Gruppe war sehr eindeutig. Die Waldorfer haben hier nicht nur souverän alles gewonnen, sondern mit einer Punktedifferenz von plus 177 gezeigt, dass sie sehr stark sind, vor allem in der Offense. Haben auch Arona, die ja durchaus auch ein sehr international starkes Team sind, deutlich geschlagen, die aber als Zweite trotzdem weiter. Der Rest der Gruppe hat hier tatsächlich nicht ganz so mithalten können. Vielleicht hier Arona auch leicht profitiert, werden wir, glaube ich, auch gleich sehen, wenn wir dann auf die Endrunde schauen. Und in der letzten Gruppe konnten sich die Milano Mad Dogs, auch ein sehr international bewandertes Team, deutlich durchsetzen vor den Blackbirds und den Heroes Milano, die mir auch noch nichts gesagt haben, aber cool, wenn in Italien immer mehr Vereinsflag Football entsteht, war ja bisher oft so, dass es eigentlich immer nur ein Team gab und eine starke Nationalmannschaft.
Genau, ganz grundsätzlich kann man sagen, viele Schweizer Teams dabei. Wird nur in der Herren-Competition gespielt. Es gibt noch ein
Mixed, oder? Ist das eine
Mix,
Mixed-Competition?
sorry, ja, natürlich in der Mixed-Competition, hast vollkommen recht. Es gibt noch ein Frauenturnier, was auch in der Schweiz stattfindet, was quasi so ein bisschen das Pendant ist. In Winterthur, bei den Winterthur Warriors, die auch quasi mit ihrem Mixed-Team hier angetreten sind. Da werde ich auch hinfahren dieses Jahr, also vielleicht können wir darüber auch kurz dann berichten. Es wird Ende Februar der Fall sein. Aber jetzt kommen wir weiter zur K.O.-Phase.
Zur Endrunde. Genau, zur K.O.-Phase. Ich würde sagen, wir springen einmal kurz über die Ergebnisse. Über Waldorf haben wir gesprochen, die gehen ihren Weg weiter. Die Heroes Milano haben da wenig Chance. Ich sehe 40-13, das war, glaube ich, relativ schnell entschieden. Auf der anderen Seite, das wahrscheinlich, ja, vom Namen her spektakulärste Viertelfinale mit den Milano Mad Dogs und den Velenje Black Miners. Zwei Teams, die auch schon beim Champions Bowl und anderen internationalen Turnieren waren. Hier, glaube ich, mit 28-20 ein härter umkämpftes Spiel.
Wobei das andere,
Arona,
das dritte
ja.
Spiel wahrscheinlich sogar das spannendste und härteste war, nämlich wir hatten das Schweizer Top-Derby, im
Genau,
Prinzip
ja.
das Schweizer Klassiko, Luzern Pikes gegen ASVZ Blackbirds. Und das ist mit nur einem Punkt Unterschied,
Okay,
mit
ja.
26-25 für Luzern Pikes ausgegangen, die sich damit ja für das Finale der Schweizer Liga letztes Jahr revanchieren, wo sie ihren Titel, den sie 2024 erstmals gewinnen konnten, an die Blackbirds wieder verloren haben. Also hochklassiges Viertelfinale hier.
Ja, auf jeden Fall spannend, das muss ich dir recht geben. Genau, um es komplett zu machen, Arona schlägt das andere, das Turiner Team mit 25-21, auch hier knapp, wobei da wir natürlich nichts zu sagen können, wie das so war. Die Viertelfinals dagegen dann sehr deutlich. Halbfinals.
Halbfinals.
Halbfinals, sorry, heute ist echt was. Die Halbfinals, na klar. Ja, da setzen sich Waldorf und Luzern jeweils sehr deutlich durch. Und dann entwickelt sich aber, glaube ich, ein sehr hochklassiges Finale. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal reingeschaut hat oder Abschnitte gesehen hat. Die Waldorf Wanderers gewinnen 42-32 gegen die Luzern Pikes, holen sich den ersten Titel der Saison ungeschlagen. Sahen, soweit ich gesehen habe, mit den Ergebnissen sehr stark aus, gerade offensiv. Wir haben ja über die Neuzugänge gesprochen aus Oldenburg und Duisburg. Ich glaube, die haben sich ganz gut eingefunden.
Absolut, ich
Lukas
glaube,
aus Oldenburg
genau,
hat gleich
Lukas
einen
Fischer
Award gewonnen.
direkt, ich wollte es auch sagen, direkt den Bestblitzer. Und für alle, die es in der Waldorf-Folge noch nicht so ganz realisiert haben, eben Lukas Fischer jetzt bei den Waldorf Wanderers, früher ja Wide Receiver, teilweise auch mal im erweiterten Nazio-Kader, glaube ich, und als Quarterback letztes Jahr eher notgedrungen. Ich glaube, das ist eine krasse Waffe. Sie haben mit Heiko Krämer ja ihren etatmäßigen Blitz sozusagen an das Retirement verloren. Und ich glaube, Lukas kann diese Schuhe, auch wenn sie groß sind, sehr gut ausfüllen. Und ich glaube, dass er da auch sehr schnell reinkommt und tatsächlich die Waldorfer Defense wieder gefährlicher macht, als sie letztes Jahr vielleicht waren.
Da ist auf jeden Fall Potenzial und genau in der Offense mit Malik auch noch eine Waffe dazu gewonnen, der natürlich sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Also da ist der deutsche Meister sicherlich für nächste Saison gut aufgestellt. Aber auch die Luzern Pikes haben hier gezeigt, dass sie nächstes Jahr auch in der Schweizer Liga wieder mit vorne spielen wollen.
Vielleicht nicht
Also
nur
ich
da,
glaube,
mit dem fünften Platz beim Champions Bowl letztes Jahr, glaube ich, haben
natürlich,
die auch an
ja.
der Tür geklopft, auf die Podestplätze beim Champions Bowl nächstes Jahr.
Definitiv, genau. So
Sehr
viel aber, glaube ich,
spannend.
zum Turnier in Luzern. Ja.
Genau. Wir haben Luzern, wir sind von Olympia sehr international zu Snowbowl, ein wenig international. Jetzt machen wir noch ein bisschen deutsche Sachen, ganz kurz nur, weil es heute Morgen rausgekommen ist. Das Jugendländerturnier im Flag Football stand irgendwie immer auf der Kippe in den letzten 2-3 Wochen. Der Termin wurde mehrmals verschoben, es gab nicht so richtigen Ausrichter. Jetzt ist ein Ausrichter gefunden und der Termin steht. Das wird Ende April sein, ich glaube, das ist das letzte Aprilwochenende. Am 25. und 26. April findet das Jugendländerturnier im Flag Football in Berlin statt. Wer da Lust hat, zum Beispiel werden oft Refs gesucht, habe ich mir sagen lassen. Wer Lust hat, ein bisschen Jugend zu reffen oder da mal Flag Football in der Jugend auf höchstem Niveau zu sehen, ist hier, glaube ich, an der richtigen Adresse.
Und auch da wirklich ist Werbung für unseren Sport. Also was da mittlerweile an Leistung gebracht wird, ist gerade zumindest in den Top-Vertretern wirklich stark.
Definitiv, auf jeden Fall ansehnlicher Flag Football.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir machen weiter mit den Teamvorstellungen und da beginnen wir mit den Badener Greifs.
Ja, genau. Also wir fangen an mit den Badener Greifs und da einmal ein großes Danke an Nils von den Badener Greifs. Mit ihm durfte ich telefonieren, er hat mir ein bisschen was erzählt. Nils, ja, Head Coach oder einer der Coaches der Badener Greifs. Letztes Jahr hat er mir erzählt, hat er, auch wenn er es eigentlich gar nicht mehr wollte, dann doch noch im ersten Team mitgespielt. Mal schauen, wie es dieses Jahr aussieht. Also auf jeden Fall war es sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Und ja, dann wollen wir uns doch mal den Badener Greifs widmen, die ja mittlerweile schon auch irgendwie ein ja, fest eingesessener Vertreter des deutschen Flag Footballs sind. Mir ist in dem Gespräch mit Nils tatsächlich aufgefallen, dieses Team ist immer für mich in Erinnerung so bis 2018, 19. Und er meinte, ja, uns gibt es ja dann schon seit 2011. Und da habe ich mich gedacht, okay, krass. Und es ist mir eingefallen, dieses Team war früher tatsächlich, und ich hoffe, das nehmen Sie mir nicht übel, so eine absolute Fun-Truppe. Das war ein Ableger von Flag Football, von Tackle Football, die meistens bei internationalen Turnieren da waren. Also Big Bowl waren sie meistens vertreten, Rhein-Main Bowl etc. Und ja, sie haben meistens auf den hinteren Plätzen sind sie gelandet, haben sehr Tackle-lastig, also nicht brutal oder unfair, sondern so Run-Game und so Flag Football gespielt und waren immer super nett, aber waren nie kompetitiv. Und das, hat eben Nils mir erzählt, hat sich geändert dann 2017, 18, weil da Jakob Herbig, also das wird ein Thema der Folge sein, der Name, also der Familienname wird noch ein paar Mal kommen, ist nämlich gewechselt. Ein Spieler der Würzburg Wombats ist nach Karlsruhe, ich weiß gar nicht warum, hat aber da natürlich dann seinen Sport weitermachen wollen und hat sehr, sehr viel Professionalität mitgebracht und hat angefangen, das Team ein bisschen umzustrukturieren. Und hat da einige Leute mit akquirieren können, die dann eben auch mittlerweile dann tief in dem Kader vertreten sind. Und ja, sie haben es geschafft, da immer sich kompetitiver aufzustellen. Und ja, haben natürlich, und das war ein Thema, was auch immer wieder kommt, da haben wir auch in den letzten Jahren mit den Previews immer geschaut, natürlich ein bisschen Problem mit ihrer Lage und ihrer Zuordnung, gerade in den ersten Jahren der DFFL, dass sie eben in Divisions waren mit Kelkheim, Waldorf und anderen Vertretern, es da immer sehr schwer hatten. Aber hat eben Nils gemeint, die ersten Erfolge, und das hat sie sehr gefreut, war eben 2021. Da haben sie es nämlich zum ersten Mal zum Finaltag geschafft in der DFFL in Eberswalde. Genau, und das war so der Anfang ihrer, ich nenne es jetzt mal Erfolgsgeschichte in der DFFL. Sie haben sich nämlich seitdem immer wieder Richtung Finaltag orientieren können, haben es 2022 wieder geschafft, da ihren größten Erfolg der DFFL geholt, sind da ins Halbfinale gekommen, haben da gegen uns gespielt in einem ganz, ganz engen Match. Das war ein Defense-geprägtes Spiel, wo ja, die Badener Greifs auch gezeigt haben, dass sie eben eine brutal starke Defense haben, unter anderem eben mit Jakob und Micha, den man auch kennt, der ja auch im erweiterten Kader der Nazio ist, und ja, konnten da zwar den Sieg nicht holen, aber haben uns sehr geärgert und haben sich dann damit aber eben auch für die DFFL 1 qualifiziert und seitdem sind sie in der DFFL, auch wenn es seitdem nicht mehr ganz so erfolgreich war, wie wir gesprochen haben, eben auch aufgrund der Divisionsregelung.
Dennoch kann man, glaube ich, sagen, auch die letzten Jahre waren die Greifs für mich nie immer so der klare Abstiegskandidat. Das waren so zuerst die Saisons hinter den Lizards und hinter den Wanderer immer hart, als die ersten zwei aus jeder Division aufgestiegen sind. Dort war nicht viel zu machen. aber irgendwie trotzdem haben wir sie irgendwie immer gedacht, sie werden aus dem Schatten heraustreten. 2025 war dann so ein bisschen auch so eine Saison, aber da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sprechen. Was wir noch so, wenn wir gerade schon bei ein bisschen sportlichen Erfolgen sind, können wir, glaube ich, noch auf den Rhein-Main-Bowl eingehen. Ich weiß nicht ganz genau, wo der gespielt wird. Aber
in Wiesbaden.
In Wiesbaden, vielen Dank, bei den Phantoms. Oder heißen sie noch so? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Doch, ja, sehr gut.
Wie sie heißen, weiß ich nicht, aber zumindest zu dem Zeitpunkt hießen sie noch so.
Genau.
Also Wiesbaden Phantom All-Stars, das sind die, die es ausgerichtet haben.
Okay, den haben die Bahner Geist 2024 und 2025 gewonnen. Also hier auch bei allen möglichen Spaßturnieren ist es vielleicht ein bisschen Spaßturnier oder Fun-Turnieren. Sehr viel auch da unterwegs. Ich weiß nicht, sie sind auch, glaube ich, beim Big Bowl oft vertreten. Andere internationale Turniere weiß ich gar nicht genau.
Nee, also ich glaube, das war bisher noch nicht so auf ihrem Plan. Also genau, Big Bowl, haben sie gesagt, sind sie. Das ist aber ihr Seuchenturnier, ihr verfluchtes Turnier. Da schaffen sie es irgendwie nie, ihre Leistung zu bringen. Genau, Rhein-Main Bowl sei an der Stelle nur gesagt, sie reihen sich da in eine Reihe von großen Siegern ein. Also Rhein-Main Bowl früher ein sehr, sehr prestigeträchtiges Turnier. Das war jahrelang eine Dominanz von Waldorf dort. Dann hat Kelkheim ein bisschen übernommen, es einige Jahre gewonnen. Die Mainzer oft mit vorne dabei. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber trotzdem ein immer noch großes Turnier und ja, dass sie das zweimal gewonnen haben, sicherlich cool. Und genau, Big Bowl, habe ich gesagt, sind sie immer dabei, aber sie warten noch auf ihren Durchbruch beim Big Bowl.
Sie waren, als Ergänzung, sie waren beim Adria Bowl, beim Dorado Bowl.
Stimmt.
Dorado Bowl, das Turnier, das hat 2021 und 2022 in der Nähe von Barcelona in Cambrils stattgefunden. Dort, wo auch lange Jahre der Champions Bowl stattgefunden hat. Ich glaube, Olli, da warst du auch ein paar Mal. Und da erinnere ich mich auch an ein denkwürdiges Duell, denn ich habe da auch mit den Sparrows, also den früheren Spatz 2, teilgenommen. Und der Dorado Bowl war sehr hochklassig besetzt. Das heißt, wir haben beide Teams, die Sparrows mit mir und die Partner Greifs, haben alle Spiele verloren bis zum allerletzten. Und dann ging es dann darum, wer ist das Team, was sieglos bleibt. Und das Duell haben leider die Partner Greifs sehr knapp gewonnen. War ein sehr cooles Duell, hat Spaß gemacht. Wir haben auch am Abend davor mit denen ein bisschen gefeiert. Also das war sehr freundschaftlich, aber war cool. Und deswegen, ja, sie haben auch an internationalen Turnieren teilgenommen, zum Beispiel eben am Dorado Bowl.
Okay, dann kommen wir ein bisschen auf die letzte Saison zu sprechen, würde ich sagen.
Danke.
Genau, wir haben jetzt noch nicht so viel geschrieben. Was so ein bisschen eine Saison war, wo wir erwartet haben, auch in unseren Predictions, wenn ich mich so an unseren eigenen Sprechlaut erinnere, vielleicht kommen sie jetzt aus dem Schatten heraus. Sie haben jetzt erstmal die Chance, dadurch, dass die Divisionen neu aufgeteilt wurden, hinter dem Schatten der Waldorf Wanderers und der Kelkheim Lizards rauszukommen. Und das haben sie nicht ganz so geschafft, wie wir das erwartet haben oder vielleicht auch für sie gewünscht haben und sie sich vielleicht auch selber erwünscht hatten.
Definitiv. Also es war auch super knapp. Also sie haben ja quasi zwei Matchbälle nicht genutzt. Ich kann mich daran erinnern, das eine Spiel war, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, bin ich sicherlich in einem Rückblick, in Strelitz, wo sie im Prinzip mit ablaufender Uhr Punkten führen, dann sich noch eine Hail Mary fangen und am Ende fehlt ihnen, glaube ich, ein halbes Spiel zum Finaltag. Also das wäre der Finaltag gewesen. Und dann quasi zwei Wochen oder drei Wochen später war das dann in Waldorf das Turnier, wo Strelitz auch verliert ihr Spiel, also geht zeitgleich in Kelkheim, Baden wieder die Chance hat und wieder das Spiel verliert in Waldorf und somit dann den Finaltag knapp verpasst. Ich will nicht sagen, dass Strelitz unverdient da gewesen wäre. Baden hätte sicherlich auch einen sehr guten Part spielen können, gerade eben defensiv. Also das ist wirklich spannend.
Strelitz hatte ja am Finalspieltag ein Spiel gewonnen, oder?
Genau, das letzte Spiel gegen
Duisburg.
Boah. Gegen Duisburg war das, genau.
Oder ich glaube, Duisburg hatte kein Spiel gewonnen.
Ich glaube, es war Duisburg, ja. Kann gut sein. Was Nils mir dazu gesagt hat, ist, dass die Saison allerdings sehr unglücklich war, aber auch in mehrfacher Hinsicht. Also sie haben viel mit Verletzungen gekämpft. Er hat gemeint, es ist keine Ausrede. Sie wollen ein gutes Team sein, sie wollen sich da etablieren. Da muss man so Ausfälle ausgleichen können. Das ist auch so ein bisschen das, was er so als Ausblick genannt hat. Das ist so das, was sie nächstes Jahr auch erreichen wollen. Sie haben fast keinen Spieltag mit der kompletten Besetzung gespielt. Also irgendwie hat gefehlt, also hat jedes Mal gefehlt. Das war schwierig. Terminkollisionen, Ausfälle, Verletzungen, Krankheiten, was auch immer. Das kennen wir alle. Aber natürlich umso enger der Kader, umso schwieriger wird's. Und das Zweite war, dass sie 2025 ein bisschen Probleme mit der Quarterback-Situation hatten, da sie diesen klassischen Spruch erfüllt haben, hast du zwei oder in dem Falle drei Quarterbacks, hast du keinen. Also sie hatten drei Quarterbacks zur Auswahl. Joni, ihr alteingesessener, sehr erfahrener Quarterback, der ein sehr gutes Spielverständnis hat, ist der eine gewesen. Dann haben sie zwei bekommen aus dem Tackle, die mit dem Arm noch ein bisschen stärker sind, noch ein bisschen mehr auch diesen Laufaspekt mit reinbringen. Sie haben sich aber nie committed und haben irgendwie die ganze Zeit so mal der, während dem Spiel gewechselt und so nie so wirklich in Rhythmus kommen können. Und müssen da mal schauen, wie sie sich jetzt quasi aufstellen können. Und also ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr läuft und wer es dann am Ende wird, beziehungsweise ob sie da einen coolen Mix finden.
Bevor wir noch zum Ausblick auf die nächste Saison kommen, sprechen wir noch ganz kurz, was die Badener Greifs so vereinstechnisch so haben. Ich glaube, sie sind Teil eines Tackle-Teams. Sie haben zwei Teams. Das erste Team, wie gesagt, in der DFFL 1. Das zweite Team spielt in der Regionalliga in Baden-Württemberg. Die sind dort im letzten Jahr Vierter geworden. Auch hier wieder, das ist ein Problem, was viele Vereine haben, was wir schon oft angesprochen haben. Es ist ein riesiger Leistungsgap zwischen Erster und Dritter. Oder ist das die vierte Liga in Baden-Württemberg? Nee, das ist die dritte Liga in Baden-Württemberg, glaube ich.
Genau, die dritte.
Da ist ein riesen Leistungsgap. Ansonsten spielen sie seit Jahren, und zwar seit Anfang an, mit den Southern Sparkles, spielen ihre Damen in der DFL F mit, kann man ganz klar sagen, sind Gründungsmitglied mit der Liga-Obfrau Miriam Lauble als ihrem Quarterback, aber da sind viele Spielerinnen, viele auch Leistungsträgerinnen von den Greifs dabei. Genau. Ansonsten noch zum Verein kann man, glaube ich, sagen, dass Jugend dort auch alles Mögliche versucht wird. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man mit Tackle im Kontakt ist.
Genau, das ist das, was er erzählt hat. Das Problem ist, also in dem Verein gibt es Flag-Jugend, die aber 7er und 9er Flag spielen. Und sie möchten aber eine 5er Flag aufbauen im gleichen Verein. Das heißt, ihr Jugendprogramm wäre eine Konkurrenz zum eigenen Verein. Und das ist nicht so gern gesehen. Deswegen tun sie sich wahnsinnig schwer damit, eben diese Thematik zu schaffen, wir möchten ein 5er Jugendteam haben, weil sie eben Konkurrenz im eigenen Verein sind. Das ist tatsächlich nicht ganz optimal. Wollen wir mal schauen, das ist immer so diese Diskussion, es ist cool, wenn du einem großen Verein, in Anführungszeichen großen Verein, angehörst, du kannst von viel profitieren, aber du bist natürlich in einigen Dingen auch eingeschränkt. Also das, war so ein bisschen das Thema, was sie da genannt hatten. Genau, ansonsten darfst du gerne weitermachen. Das wollte ich nur ergänzen.
Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, ansonsten ist hier, haben sie auch im Interview mit dir gesagt, das Ziel ganz klar, den Kader zu stabilisieren, neue Leute zu bekommen, auch nachhaltig zu werden. Das heißt, den Kader auch langfristig zu verjüngen, hier Spielerinnen und Spieler aufzubauen, die lange bei den Greifs auch eine Führungsrolle dann übernehmen und so weiter, auch Leistungsträgerinnen und Träger sind. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt bei den Greifs so ein bisschen ansteht. Und damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen angekommen.
Was mich noch interessieren würde bei Kader, Team und Vereinsstruktur, ist, Olli, was hat Nils dazu gesagt, wie trainieren Sie eigentlich? Trainieren Sie mit allen zusammen oder haben Sie da schon eine klare Trennung zwischen DFL-1-Team und dem Regionalliga-Team?
Nee, soweit ich mich erinnern kann, ich hoffe, ich schmeiße jetzt nichts durcheinander mit anderen Teams, aber ich glaube, was er gesagt hat, ist, dass sie zusammen trainieren, was auf der einen Seite cool ist als Vereinsgefüge, aber natürlich jetzt auch gerade für ihn als Trainer nicht einfach ist, wenn du so eine Heterogenität hast in einem Training, auch in der Herangehensweise. Du hast Leute, die sehr kompetitiv sind. Wir haben über Jakob gesprochen, wir haben eben über Micha gesprochen. Zwei Leute, die absolutes Top-Niveau haben, die Defense auch dieses Jahr weiterhin verstärken, also nicht verstärken, sondern weiterhin spielen werden. Aber du hast halt auch Leute, die das sehr fun-mäßig nehmen und da ein zielgerichtetes Training aufzubauen, ist natürlich schwierig. Du wirst auch da wahrscheinlich irgendwann eine Trennung schaffen müssen, wenn du quasi da weiter dich etablieren möchtest in der Spitze. Aber soweit ich mich erinnern kann, trainieren sie zusammen. Haben diese zwei Seiten dann eben, die es da einfach gibt.
Sehr, sehr spannend. Ja, dieses Heterogene ist einfach, glaube ich, was vielen Teams ja schwerfällt. Gerade in der Offseason kann man es gut mal machen, was auch super schön ist. Also ich genieße es auch sehr, wenn ich mal mit unseren Spatzen 1 trainieren kann, muss ich sagen, weil dann einfach so eine Art auch Wissenstransfer nochmal stattfindet. Die haben diese kleinen Feinheiten, die man sieht, wenn man Raps macht, die man nicht nur so erzählen kann. Das ist schon immer schön und das ist, glaube ich, auch für diejenigen, die dann bei den Badener Greifs 5er Flag anfangen zu spielen, dann cool, auch gleich mit solchen Leuten direkt mitzutrainieren. Auch wenn ich das vollkommen verstehe, dass es sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Dann schauen wir auf die Saison 2026, wie schaut es dort bei den Greifs aus? Was sind die Ziele?
Ja, also war im Prinzip ganz klar formuliert, wir waren jetzt 2 Jahre hintereinander Neunter glaube ich, in der Liga oder Zehnter. Sie haben schon das Ziel, es jetzt endlich mal wieder zum Finaltag zu schaffen. Mit einem kleinen Augenzwinkern hat er aber dazu gesagt, erste Priorität wäre aber, sich schnell aus dem Abstiegskampf verabschieden, das klar machen und dann aufs Final Eight konzentrieren, weil er so gemeint hat, sie wissen nicht ganz, wo ihr Platz ist. Also sie sind, glaube ich, und das kann man ziemlich genau auch so beschreiben, ein Team, was an einem Tag wie ein Final Eight-Team spielt und an dem nächsten Wochenende spielen kann wie ein Abstiegskandidat. Und da müssen sie sich stabilisieren und solange sie das nicht wissen, ist es, glaube ich, so ein bisschen erstmal das eine und dann das andere. Und ich glaube, dass beides möglich ist. Ich sehe sie jetzt nicht als Abstiegskandidat wirklich so aus meinem Bauchgefühl raus. Ich könnte mir eher vorstellen, also ich halte es für realistischer, dass sie beim Final Eight sind, als dass sie absteigen. Aber finde die Herangehensweise, die er sich, glaube ich, ganz, ganz positiv und optimistisch. Und genau das Zweite, was er gesagt hat, ist, sie wollen auch die eine oder andere Vereinsfahrt machen. Ich sage das bewusst so, weil sie sagen, sie möchten auf internationale Turniere fahren. Erstmal ist geplant Kopenhagen Bowl und Big Bowl, allerdings in der Leisure Division, beziehungsweise mit dem Fokus Spaß über Leistung. Sie haben beim einen Turnier keinen Quarterback, sie werden alle Leute zusammenwerfen, einfach nur fürs Event. Aber trotzdem natürlich immer cool, auf so Turnieren zu fahren.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, die Badener Greifs reihen sich damit in so eine Reihe von Teams ein, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Zum Beispiel in diese Richtung Nürnberg Renegades, die dann so um diese Plätze 7 und 8 im Finaltag mit rumkämpfen werden. Da haben wir jetzt ja schon mehrere Teams gehabt. Auch die Erlangen Sharks haben Anspruch in diese Richtung angemeldet. Und wir werden vielleicht auch nochmal auf ein, zwei andere Teams dann zu sprechen kommen, die da auch noch in der Richtung mitspielen wollen. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Mittelfeld, glaube ich, nächstes Jahr. Da kann wirklich alles passieren und ich bin da gespannt, ob auch mit dieser Veränderung dann auch nochmal mit Badener Greifs, die hier ihre Leistung stabilisieren, dann auch die DFL-Saison nochmal deutlich spannender wird, als sie letztes Jahr war.
Das finde ich auch super, weil wir haben dann im Prinzip, ich sag mal, drei Töpfe sozusagen. Wir haben die Teams, die wir sehr sicher im Final Eight sehen, die dann aber um die ersten vier Plätze kämpfen in der Regular Season, um das bessere Seeding fürs Final Eight zu haben. Dann haben wir die Teams, die so fringe eben um diese Plätze 7 und 8 kämpfen. Natürlich können wir auch daneben liegen und unsere predicted Top 6 Teams sind nicht genau das, aber haben eben dieses Mittelfeld und dann haben wir Teams, die wahrscheinlich eher gegen den Abstieg spielen und das finde ich super, dass wir hier einfach mehrere Kämpfe um verschiedene Positionen haben. Also ich glaube, die DFL 1 Saison wird nochmal deutlich spannender als letztes Jahr.
Sehr gut. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, national wollen sie Leistung bringen, international Spaß haben. Das war so ein bisschen ein Satz, den ich mir am Ende noch aufgeschrieben habe. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein cooles Team sein und macht immer Spaß, gegen sie zu spielen. Also ich freue mich drauf.
Genau, ein Team, gegen das sie spielen werden, um das kümmern wir uns jetzt. Das sind die Würzburg Wombats.
Ja, die Würzburg Wombats. Und es hat auch einen Grund, warum wir jetzt in der Folge sowohl über die Greifs als auch über die Würzburg Wombats reden, denn beide Teams sind untrennbar mit den Herbig-Brüdern verbunden. Wir haben schon über Jakob gesprochen als ja Stütze, als auch ein bisschen Ideengeber und als auch Dynamo, der im Prinzip die Professionalisierung der Greifs von dem, wie du gesagt hast, Fun-Team zu jetzt einem wirklich ernstzunehmenden Team in der ersten Liga angetrieben hat. Jakob hat aber nicht immer bei den Greifs gespielt, denn er hat 2012 zusammen mit seinem Zwillingsbruder David und auch noch mit Martin Lubczyk, der ja hier schon ein paar Mal genannt wurde als unser erster Außenreporter. Lasse, wir haben auch früher mit ihm zusammengespielt. aber auch noch Benny und anderen, zum Beispiel Felix, nicht dem aktuellen Quarterback, sondern dem anderen Felix, haben sich eben 2012 in Würzburg als Team einer Freundesgruppe und eben aber auch an der Uni das Team der Würzburg Wombats gegründet. Damals hießen sie aber noch nicht Würzburg Wombats, sondern sie haben sich als Team Uni Würzburg gegründet. Das Ganze kam ursprünglich durch einen Jan zustande, den ich persönlich nicht kenne, der aber von Augsburg nach Würzburg gezogen ist und eben die Flag Football Begeisterung und auch das Know-how mitgebracht hat. Und eben
muss aber dann von den Augsburg Rooks gekommen sein, oder? Weil die Lions gab es damals noch nicht.
Das stimmt, die Lions gab es noch nicht. Vielleicht kam er auch, ich glaube, er kam eher von einem Tackle-Team. Eher.
Ah, okay, das kann sein.
Können wir nochmal abklären, aber auf jeden Fall hat er das Ganze angestoßen und dann eben, ja, wie gesagt, die Namen David und Jakob Herbig, Martin Lubczyk, die immer noch aktiv sind. David und Martin eben bei den Würzburg Bombards, auch als treibende Kräfte, haben das Ganze dann in die Wege geleitet. Und die Würzburg Bombards sind eben auch seitdem und auch immer noch sehr stark mit der Uni verknüpft. Wir haben das schon bei anderen Teams angesprochen, dass der Flag Football eben sehr stark auch aus den Unis getrieben wurde und immer noch wird teilweise. Das ist bei Würzburg immer noch der Fall. Was ich dann interessant finde, und da können wir gleich mal drauf auf einen kleinen Fun-Fact eingehen, und zwar der Name Wombats ist jetzt vielleicht auch nicht der gängigste. Wir haben auch schon im Rahmen der Munich Spatzen drüber geredet, dass Tiere, die nicht furchteinflößend sind, nicht ganz so häufig als Flag-Football-Team-Namen genommen werden. Und Wombats, ja, ich kann mir fast kein weniger furchteinflößendes Tier vorstellen. Aber tatsächlich ist das Ganze bei einem Weinfest 2015 entstanden. Da saßen sie bestimmt nicht mehr ganz nüchtern zusammen und haben sich drüber überlegt, wie sie ihr Team nennen wollen. Und ich glaube, die Alliteration Würzburg Wombats WW hat auch mit reingespielt. Aber tatsächlich ist die Gründungsgeschichte des Namens durch den Fun Fact inspiriert, dass Wombats in Würfeln kacken. Damit der Kot nicht davon rollt, um ihr Revier zu markieren. Und das fanden die irgendwie so lustig und cool, dass sie sich dann einfach Würzburg Bombards genannt haben.
Sehr spannend.
So hat jeder seine Geschichte.
Man kann, wenn wir schon zu Fun Facts sind, würde ich auch noch direkt mit anschließen, dass die Würzburg Bombards auch an der coolsten Stadionadresse spielen, die es glaube ich, gibt. Die Würzburg Bombards spielen immer, laden bei ihren Heimspieltagen immer auf die Beate-Use-Kampfbahn ein, was ich wirklich auch immer sehr, sehr spannend finde. Und immer schön, wenn ich irgendwie eine Spieltagseinlage von den Würzburg Wombats lese und dort immer schön die Adresse Beate-Use-Stadion dran steht.
Absolut. Also, ja, die Würzburg Wombats auf jeden Fall ein cooler Haufen. Und die Gründungsgeschichte 2012 eben schon tatsächlich recht lange her. Also die Wombats sind auch einfach schon ein sehr etabliertes Team. Und haben dann seit 2016 auch an der Liga, also an der DFL, teilgenommen. Ursprünglich eher an Uni-Turnieren, an den ADHs, an kleineren Fun-Turnieren. Olli, du hattest auch in einigen der letzten Folgen darüber geredet, dass das einfach die Flag-Football-Kultur so in den Jahren 2010 bis 2016, 17 einfach sehr stark von diesen Fun-Turnieren geprägt war. Und dort waren die Würzburg Wombats einfach ein ja, oft gesehener Gast, was für sie auch super ist von der Geografie. Ich meine, sie liegen mitten in Deutschland, haben zu den meisten Turnieren 2 Stunden oder weniger Anfahrtszeit und damit waren sie auch viel in diesem Rhein-Main-Raum bei Turnieren. 2016, dann aber eben die Liga-Teilnahme an der DFL, sind dann auch dem Verein der Augsburg Raptors beigetreten, was jetzt geografisch nicht das Naheliegendste ist, aber wir haben auch schon mal drüber geredet, es gab dann eben dieses Umbruchjahr, wo man einem Verein angehören musste, auch im Verband Mitglied sein musste und dort haben sie sich dafür entschieden, dem Augsburg Raptors Tackle-Verein beizutreten. Mittlerweile, seit 2022, sind sie jetzt aber bei den Freien Turnern Würzburg, einem Mehrsportenverein, ansässig. Und Olli, da kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen, denn in ihrer frühen Zeit in der DFL, 2016, 17, 18, waren die Würzburger auch recht erfolgreich. Also meistens tatsächlich bei den Finalspieltagen dabei und teilweise auch recht vorne dabei. Was sind denn deine Erinnerungen daran?
Also die genauen Ergebnisse, die am Ende rauskamen, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall aber, dass Würzburg immer ein unangenehmer Gegner war, gerade weil sie in ihrer Defense unfassbar, ballorientiert waren. Also das war schon mal so, dass ich mich daran erinnern kann, sowohl gegen sie zu spielen als auch als Schiedsrichter, dass da mal locker 6, 7 Picks auch mal durchgegangen sind. Und wenn man es sicher runtergespielt hat, konnte man sie besiegen. Aber man konnte ganz schnell auch mal hinterherrennen, weil eben, ob es jetzt Jakob oder David waren, aber auch der ein oder andere noch in der Defense, da super schnell mal einen Pick gefangen haben und da einige Punkte gebrachten und so ja relativ schnell auch ihren Erfolg hatten und da immer mit dabei waren. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, welche Ergebnisse bei den Finaltagen mit dabei waren, aber sie waren auf jeden Fall immer ein unangenehmer Gegner. Mit wechselnden Quarterbacks, da gab es immer mal verschiedenste, aber ja, da kann ich nur zustimmen und ich kann mich auch, weil ich es jetzt nur gelesen habe, daran erinnern, 2016 bei den ADH Open, da war ich auch mit als Spieler dabei. Da haben wir nämlich gegen sie im Halbfinale verloren, deutlich. Und sie haben dann im Finale gegen München verloren, soweit ich mich erinnern kann. Und das war auf jeden Fall, ja auch so, auch glaube ich, auf deren Hochschulsportniveau die beste Platzierung.
Ja, ich meine, wenn wir auch die Meilensteine und Vereinserfolge uns ein bisschen anschauen, du hast gesagt, Vizemeister bei den ADH Open. Jetzt, seitdem es die nationale DFL als erste Liga mit einem Unterbau von mehreren weiteren Ligen gibt, sind die Würzburg Wombats auch dabei. Und wir haben in der Folge über die Nürnberg Renegades drüber geredet, dass eben 2023 sie ganz knapp die Qualifikation geschafft haben. Und die Nürnberg Renegades damals eben den Kürzeren gezogen haben. Und die Würzburg Wombats sind seitdem, muss man sagen, zumindest in den Saisons 2024, 23 und 24 waren sie jeweils am unteren Tabellenrand zu finden. 2023, Lasse, da deine Rookie-Saison, haben wir mit den Sparrows, also Spatzen 2 damals, leider den Kürzeren gezogen, mussten in die Relegation. Sie konnten sich mit dem dritten Platz in der Südostdivision den Klassenerhalt sichern. Wir sind gegen die Nürnberg Renegades abgestiegen. Im Jahr drauf, 2024, haben sie wiederum den Kürzeren gezogen und mussten mit dem vierten Platz in der Südostdivision in die Relegation, konnten sich da aber durch zwei klare Siege gegen die Augsburg Rooks durchsetzen und die Klasse halten. Und letztes Jahr haben wir sie und ja, als Absteiger gerankt, aber, und da haben sie auch mit ein paar tollen Memes darauf uns reagiert, haben sie uns eines Besseren belehrt und haben die Klasse gehalten, hatten zwischendurch sogar noch Außenseiterchancen aufs Final Eight, aber im Endeffekt eben dann souveräner Klassenerhalt letztes Jahr und damit bleiben sie auch dieses Jahr in der DFL 1.
Ja, also ich finde das Meme. Achso, nee, ich mach ganz kurz,
Nee.
Adi.
Ja,
Das
klar, auf
Meme
jeden
finde ich
Fall.
zum einen, ihr Instagram-Content kann man auf jeden Fall jetzt mal nochmal einen Shoutout ausgeben. Ist wirklich immer sehr, sehr stark. Schaut gerne bei den Würzburg Wombats vorbei. Sehr meme-lastiger Content, immer mit der guten Nase Humor. Und wenn dann wir auch mal hier sowas labern oder was falsch reden, dann gehört es auch mit dazu. Das können wir sehr gut ab, dass wir dann da auch mal ein Meme auf unsere Kosten mit zu bekommen. Ich finde nur auch, dass die Würzburg Wombats irgendwie immer sich so knapp durchgeduselt haben, so ein bisschen. Das ist auch so, glaube ich, so eine ganze, so ein bisschen so ein Gefühl von vielen. Die Würzburg Wombats sind teilweise auf Spieltag gefahren mit nur der Mindestanzahl an Spielerinnen und Spielern, mit 8 Spielerinnen und Spielern, wofür ich sie so ein bisschen kenne, wofür sie sich bei mir so ein bisschen bekannt gemacht haben, dass sie immer viele Personalprobleme hatten in den letzten Jahren. Werden wir gleich noch dazu kommen, wie das jetzt mittlerweile ausschaut. Aber da so haben sie sich irgendwie immer so ein bisschen durchgewuselt, wie so ein Wombat immer ein bisschen, ja, unauffällig weiter in der Liga bestehen geblieben, was auch eine Qualität hat dann in dem Moment.
Ganz kurz, bevor wir weitergehen, ich habe jetzt mal nachgeschaut und schieb ganz kurz die Platzierungen der Seasons raus hinterher. Ich hätte dazu gesagt, es war immer der Running Gag. Würzburg war mit 8 Leuten schon echt stark besetzt von der Anzahl und hat das auch ein bisschen in der Liga gezeigt. Sie haben nicht ganz so viele Spieltage wie die anderen, aber haben es dabei echt erfolgreich geschafft. Sie waren 2016 in der ersten Saison Achter nach der Regular Season, haben sich damit natürlich für den Finaltag qualifiziert. Damals ja auch noch 12 Teams, beziehungsweise 9 Teams im Finale. Genau, 2017 war es nicht ganz so stark. Da haben sie aber auch nur 2 Turniere gespielt und dann eben zweimal auch wieder an Finaltagsquali 2018 als 11., aber mit nur 3 Spieltagen sich sehr, sehr weit oben platziert. Also da sehr erfolgreiche Spieltage. Und 2019 mit Platz 10 auch nochmal richtig, richtig stark mit dabei. Also da stimmt das schon, dass sie da sich sehr, sehr weit oben mit immer angesiedelt haben. Das nur noch nachgeschoben.
Und genau, du hast es auch gesagt, Lasse und Olli, diese ja, Qualität mit wenigen Leuten im Kader, teilweise trotzdem auch bei brütender Hitze 2 Tages-Big Bowls durchzustehen, das steht auch irgendwie für die Würzburg Wombats. Und ich wünsche es mir für sie, dass das bald in Vergessenheit gerät und sie eine stabilere Kaderstruktur haben. Aber da können wir auch jetzt ein bisschen drauf schauen, denn das ist tatsächlich, hat sich ein bisschen gebessert. Sie haben immer noch einen Unisportkurs, über den sie auch immer neue Spieler und Spielerinnen bekommen. Und sie trainieren eben auf ihrer besagten Beate-Use-Kampfbahn in Würzburg draußen. Aktuell im Kader ungefähr 25 bis 26 Spieler und sie werden tatsächlich dieses Jahr ein zweites Team melden. Und das finde ich super, weil ich habe mir schon gedacht, dass das eigentlich was wäre für ein Team wie die Würzburger, die doch auch eine große Leistungsschwankung haben. Sie haben Spieler, die wirklich auf Top-Niveau mitspielen können. Und dann haben sie natürlich auch unerfahrene oder physisch vielleicht nicht ganz so starke Spieler und Spielerinnen und denen dann trotzdem die Spielzeit zu geben. Und dafür ist ein zweites Team einfach wirklich super. Deswegen planen sie eben auch ein Team in der Bayernliga, wie wir es zum Beispiel bei den Nürnberg Renegades und bei den Erlangen Sharks auch schon besprochen haben. 25 bis 26 ist jetzt für zwei Teams nicht eine riesige Kaderanzahl, aber alleine, dass sie 12 bis 15 Leute im Wettkampftraining haben aktuell, ist schon eine Steigerung zu teilweise 6 bis 7 Leuten in den letzten Saisons. Also deswegen, da sind sie optimistisch, dass es gut weitergehen kann.
Und ich meine, wenn sie mal im zweiten Team nur 7 Leute sind, dann ist ja trotzdem kein Problem. Oder nur 8.
Ja.
Dann haben wir schon gemerkt, die können ja trotzdem gut performen.
Da hast du absolut recht. Aber ich glaube, für ihren Seelenfrieden wäre es besser, wenn das ein bisschen stabiler wird. Genau, wie auch die meisten anderen Teams sind die Würzburg Wombats komplett spielergeführt. Das heißt, es gibt keine externen Coaches. David vor allem als Spielertrainer bringt natürlich auch ein unglaubliches Know-how mit auf Flag-Football-Ebene, auch was Taktiken angeht. Ihr habt schon über die Quarterback-Situation geredet. Da ist es so, der Felix, jetzt ihr langjähriger Quarterback, Lasse, wir haben es auch öfters mitbekommen, ist ein guter Quarterback, hat aber öfters Armprobleme. Also so gerade anstrengende Spiele oder Spieltage oder auch Mehrtagesturniere schafft er oftmals nicht durchzuhalten. Da springt dann teilweise David auch als Quarterback ein oder in den letzten Jahren auch Franz, ihr zweiter Quarterback. Und was ich auch sehr interessant finde bei den Würzburg Wombats, was ja uns zum Verhängnis geworden ist, Lasse, in der Saison 2023, gegen die Teams, gegen die sie wahrscheinlich verlieren werden, versuchen sie es gar nicht erst. Also gegen die Spatzen oder gegen die Augsburg Lions war es dann oft so, dass Felix sich geschont hat, dann jemand anderes geworfen hat und dann war es auch einfach ein nicht sehr ansehnliches Offense-Spiel, muss man leider sagen. Aber im Spiel gegen uns, Lasse, gegen die Sparrows, wo es dann darum ging, wer eben nicht in die Relegation muss, da haben sie Vollgas gegeben und am Ende ist die Taktik aufgegangen.
Ja, ich kann mich da an Spiele erinnern, wo ich reihenweise Posts von Vincent, der jetzt bei uns im zweiten Team spielt, in Freiham gefressen habe, weil ich irgendwie davor den anderen Quarterback gesehen habe, der war nicht so gut im Lesen, dann habe ich halt so ein bisschen beispekuliert, das hat gegen die überhaupt nicht funktioniert, reihenweise Posts am Stück gefressen in meiner Rookie-Saison, das war wirklich sehr spannend.
Ja, aber man muss auch sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und das haben die Würzburg Wombats in den letzten Jahren einfach geschafft und dadurch sind sie auch verdient in der Liga geblieben.
Absolut, gut. Aber du hast es aufgeschrieben. Ich glaube, trotz allem wird das aus meiner Sicht auch die erste Prämisse für die neue Saison sein. Ich bin gerne bereit, die mir Memes alle anzuschauen, wenn es nicht stimmt, wenn es anders läuft. Aber ich glaube tatsächlich, ich sehe die Würzburger zwar schon weiterhin in der DFFL, allerdings ist es für mich eher ein Team, was um den Abstieg spielt, als um den Finaltag. Also anders wie bei den Badener Greifs, wo ich dieses Upset Richtung Finaltag auf jeden Fall sehen würde, müsste es bei den Wombats schon viel passieren, dass sie Richtung Final Eight spielen, sondern sie eher in diesem Abstiegskampf sind. Da denke ich, schaffen sie es. Dafür sind sie dann doch zu gut, zu erfahren. Deswegen verstehe ich aber, dass das ihr Hauptziel ist. Gerade eben, was ich jetzt auch bei deinen Mitschriften gelesen habe, dass einfach die jetzt von unten hochkommen, eher Kandidaten sind, die oben mitspielen wollen, als dass sie gleich wieder absteigen.
Ja, also ich stimme dir dazu, Olli. Ich würde auch sagen, Würzburg Wombats sehe ich eher als gegen den Abstieg spielend. Aber ich muss auch sagen, ich würde mich so viel mehr freuen, wenn sie uns am Ende der Saison wieder Memes um die Ohren hauen, weil wir falsch liegen, sofort, als wenn ich gerne mit dieser Prediction richtig liege.
Ich meine, die große Prediction-Folge ist es ja noch nicht. Die machen wir doch mal irgendwann davor. Aber ich glaube, bei den Rollen die Maschinen jetzt schon. Wenn sie die Folge hier angehört haben. Genau, jetzt sind wir schon voll in den Zielen für 2026 drin, dann machen wir doch da direkt weiter. Wir haben es angesprochen, erste Liga ist der Klassenhalt in der ersten Liga das Ziel, oder in erster Linie das Ziel, besser gesagt. Das zweite Team will sich erfolgreich integrieren. Ich weiß nicht, inwiefern da der Aufstieg, ich glaube, die Liga wird um den Aufstieg relativ eng sein, weil sowohl die Erlangen Sharks 2, als auch die Nürnberg Renegades 2, als auch ein, zwei andere Teams, die ich vielleicht noch so im Kopf habe, ich bin mich ganz genau sicher, wer. Da wollen in Bayern, wo es ja 4 Ligen gibt, auf jeden Fall viele Teams, glaube ich, schnell ein bisschen höher kommen versuchen, um da auch das Niveau ein bisschen angepasster zu haben. Auf der anderen Seite ist vielleicht, gerade wenn man nicht unendlich viele Spiele hat, die untere Liga vielleicht sogar fast besser, weil man hier ja nicht Pflichtspieltage hat, sondern das immer noch nach diesem offenen Spieltagsprinzip, man meldet sich an für Spieltage, stattfindet. Genau, in der Nachwuchsarbeit gibt es auch weitere Ziele, auch die Würzburg Wombats wollen ein nachhaltiger und langfristiger Verein sein, wie wir das bei vielen Vereinen jetzt so gelegt haben, die den Fokus drauf legen. Sie wollen mit Schul-AGs hier angreifen und sind dort gerade im Aufbau und versuchen. Sie haben gemeint, das ist ein bisschen das Problem, um Leute zu finden. Mangels Kapazitäten steht hier. Ich weiß nicht, ob das Kapazitäten von jungen Spielerinnen und Spielern gemeint sind oder
Coaches. Nee, es geht eher um Coaches. Genau, ah, okay. Also ich meine, wir haben es schon besprochen, die Würzburg Wombats sind komplett spielergeführt und sind jetzt auch nicht, haben nicht den größten Kader. Und da dann aber trotzdem 2, 3, 4 Leute zu finden, die sich verlässlich um ein Jugendprogramm kümmern und Lasse, du jetzt auch als Jugendcoach weißt es doch selber, ein Jugendtraining zu leiten und auch ein Team zu leiten, ist nochmal was anderes als in einem Mixed-Team Spielertrainer zu sein. Du hast Verantwortlichkeiten gegenüber den Spielenden, du hast Verantwortlichkeiten gegenüber den Eltern. Das ist einfach eine ganz andere Situation und dort fällt es den Wombats leider gerade sehr schwer, genug Leute zu finden, die das übernehmen können.
Ja, außerdem wollen die Wombats auch internationale Turniere ein bisschen fahren. Big Bowl, ein Standard, glaube ich. Hier steht Elite dahinter, aber ich glaube, im Big Bowl gibt es nur Elite. Außer, das ist dieses Jahr anders.
Genau. Ich glaube, die Wombats vor allem, ich glaube, Olli, du hast auch viele Anekdoten zu ein Big Bowl-Team.
Echt? Genau, ich wollte gerade sagen, es ist genau umgekehrt wie bei den Badener Greifs. Die Greifs haben gesagt, das ist ihr verfluchtes Turnier. Die Wombats performen grundsätzlich über der Erwartung beim Big Bowl. Ich glaube, ihre beste Platzierung ist 8. Wo sie zu 7 waren oder zu 8. Es ist okay. Ein bisschen her, es war irgendwie 17, 18 rum, irgendwie sowas in der Zeit. Aber die grundsätzlich extrem erfolgreich beim Big Bowl. Ja, diese Spielzeit kommt ihnen entgegen. Sie können sehr über ihre Defense kommen, lass die einen Pick 6 machen, dann spielen sie ihre Zeit runter. Wir haben darüber gesprochen, sie sind da sehr clever, sie können das auch. Also Big Bowl liegt ihnen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird, aber da gibt es einige gute Platzierungen schon.
Okay, spannend. Und Kopenhagen Bowl haben sie sich auch überlegt, ich weiß nicht, abhängig von Spielerverfügbarkeit.
Ja, ich glaube, das war noch nicht ganz sicher, ob sie da hinfahren. Das werden wir dann sehen, wenn wir über den Kopenhagen Bowl reden.
Genau. Bevor ihr noch irgendwelche Abschlussfacts sagen dürft, würde ich noch ganz kurz ansprechen, dass Victoria von den Würzburg Wombats bei den Augsburg Lions seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren sogar, weiß ich nicht ganz genau, ich glaube seit 2 Jahren, in der DFLF-Mannschaft mitspielt. Also seitdem es die Augsburg Lions quasi nicht mehr als Teil der Southern Sparkles gibt. Spielt sie dort mit. Allerdings nicht so aktiv. Ihr Hauptteam sind immer noch die Würzburg Wombats. Und die wird da auch sehr aktiv mit eingebunden ins Spiel. Gut, ansonsten keine eigene Frauenmannschaft.
Genau, abschließend, ich glaube, über Fun Facts haben wir schon geredet. Die Namensherkunft der Würzburg Wombats, ihr ganzes Social Media Meme Game, wirklich cool. Und ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr weitermachen, vielleicht sogar noch ausbauen werden, um die ganze Liga da ein bisschen mitzureißen. Die Würzburger als Team, was teilweise mit 5 bis 6 Spielen da auf Turniere fährt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Insgesamt kann man einfach zu den Würzburgern sagen, sie sind im Vergleich zu anderen Teams, die sich in den letzten Jahren deutlich professionalisiert haben, immer noch ein bisschen in der alten Freundschaftsstruktur und ein bisschen Fun-Team-Struktur. Ich hoffe, dass sich das bald ändert, weil die Würzburger wirklich gute Anlagen haben, wirklich einfach ein etabliertes Team sind. Und ich fände es einfach sehr schade, wenn sie aufgrund von fehlender Professionalität irgendwann absteigen und nicht aufgrund fehlender Leistung. Aber so viel zu den Würzburg Wombats. Damit haben wir, glaube ich, auch alle Teams in Bayern abgeschlossen. Die nächsten Teams, die wir euch vorstellen werden, freut euch auch darauf. Es geht in großen Schritten eben auf die Saison zu. Wir haben noch 3 Folgen mit Teamvorstellungen und es wird einfach richtig spannend, wie die Saison aussieht. Und es geht einfach Mitte März schon los. Ich meine, das sind gerade mal 6 Wochen. Also wird geil.
Auf jeden Fall. Also da können wir uns drauf freuen und klickt die Folge genauso gut wie die anderen auch. Also wirklich, wirklich super. Und an der Stelle auch schon mal danke an alle. Ich glaube, wir haben fast alle Folgen schon vorbereitet. Ich glaube, die meisten Teams haben schon mit uns gesprochen. Auch vielen Dank an der Stelle nochmal an alle, die sich da bereit erklären, sich Zeit zu nehmen für uns. Und ich hoffe, wir können eure Informationen in gute Folgen ummünzen.
Und Shoutout auch an die Erlangen Sharks. Die haben nämlich unsere Folge auf Instagram verlinkt. Und dadurch bestimmt noch ein bisschen mehr Traffic für uns erzeugt. Deswegen auch gleich Aufgabe hier an die Badener Greifs und die Würzburg Wombats. Verlinkt doch unsere Folge auf eurem Instagram-Account, dann kommen eure Fans auch bei uns vorbei. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Montag bei der neuen Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.